Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Hört Gottes heiliges Wort, die Epistel für den heutigen Sonntag. Sie steht im zweiten Brief des Apostels Petrus im dritten Kapitel. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte durch Gottes Wort. Danach wurde damals die Welt in der Sintflut vernichtet. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet. Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, wir bitten dich, segne dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, jeder Mensch ist einzigartig. Durch die Größe, Haarfarbe und sein Aussehen, spätestens anhand der Fingerabdrücke und der DNS lässt sich jeder Mensch eindeutig ermitteln. Es gibt auch ganz unterschiedliche Arten von Menschen, selbst da, wo sich Menschen vielleicht besonders ähnlich sehen, wie im Fall von eineiigen Zwillingen. Da gibt es fröhliche und traurige, gute und schlechte, fleißige und faule. Und diese Liste lässt sich beliebig lang fortsetzen. Auch die Bibel redet immer wieder von unterschiedlichen Arten von Menschen. Gläubige und Ungläubige, Kinder Gottes und Kinder der Welt. Und weil das so ist, weil es unterschiedliche Arten von Menschen gibt, wollen wir uns heute von unserem Bibeltext eine Frage stellen und dann auch beantworten lassen, nämlich, welche Art von Menschen sollen wir angesichts von Gottes Gericht sein? Und Petrus gibt uns 4 Antworten. Er sagt, Menschen, die sich Gott gegenüber verantwortlich fühlen, Menschen, die Gottes Geduld nicht missbrauchen, Menschen, die sich auf Gottes neue Welt freuen und Menschen, die ihr Leben danach einrichten. Petrus redet von den letzten Tagen. Es ist ein gängiger Ausdruck der Heiligen Schrift für die Zeit zwischen dem ersten Kommen unseres Herrn zu Weihnachten und seinem zweiten Kommen am jüngsten Tag, am letzten Tag der Welt. In dieser Zeit, so sagt Petrus, wird es Menschen geben, auch in der Kirche, die an Gottes Wort zweifeln. Und zwar daran, was es über dieses zweite Kommen sagt. Diese Menschen versuchen, sich und anderen weiszumachen, dass Gott sich überhaupt nicht mehr für diese Welt interessiert. Es gibt Christen, die zwar daran glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat, aber damit endet ihr Glaube. Sie meinen, Gott gleicht einem Uhrmacher, der sein einmal geschaffenes Werk aufzieht, um es dann sich selbst zu überlassen. Andere wieder neigen zur Meinung der Wissenschaft unserer Zeit. Die Welt ist von selbst entstanden, durch einen Zufall. Es gibt gar kein höheres Wesen, das hinter allem steht. Auch hier steht der Teufel hinter einer überzeugend klingenden und vor allen Dingen sehr beruhigenden Lüge. Denn welche Schlussfolgerungen zieht man denn aus diesem Gedanken? Wenn die Welt von allein entstanden ist, wenn also auch wir und unser Leben ein Produkt des Zufalls sind, dann gibt es niemanden, dem wir verantwortlich sind. Und das führt dann dazu, dass die Menschen im Großen und Ganzen so leben, wie sie wollen. Als Feind Gottes, so wie der Teufel, und immer wieder fällt der Mensch auf die Lüge aus dem Garten Eden herein: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, wenn ihr euch von Gott abwendet. Doch Gott ist in diese Welt gekommen. Und ganz gewiss beschäftigt ihn, wie es in dieser Welt zugeht. Petrus erinnert in unserem Text an die gewaltigen Auswirkungen von Gottes Schöpfungswort. Sie wollen nichts davon wissen, dass die Welt vor Zeiten auch war. Dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte durch Gottes Wort. Heute redet man vom Urknall, einer gewaltigen Explosion vor Jahrmilliarden, bei der nebenbei auch unser Sonnensystem und nach langer Zeit und vielen Zufällen wir Menschen durch Zufall entstanden sind. Petrus sagt, es ist ganz anders abgelaufen. Die Welt ist kein Zufall, sondern sie ist von Gott genau geplant und geordnet. Innerhalb von 6 Tagen ist sie allein aus seinem gewaltigen Schöpfungswort hervorgegangen. Muss Petrus uns dann noch zusätzlich an die Sintflut erinnern? Die einst sorgfältig geordneten Wasser traten plötzlich an die Erdoberfläche bzw. fielen vom Himmel. Und diese Flut war mehr als unsere Fluten heute. Es war mehr als eine Naturkatastrophe, sondern es war das Gericht eines gerechten Gottes über die menschliche, gefallene, böse Welt. Sie zeigt ganz klar, wie Gott zur menschlichen Sünde steht. Die Menschen zur Zeit Noahs lachten über den Gedanken, dass es da irgendwo einen Gott geben könnte, der sie zur Verantwortung zieht. Doch als sich ihre Lungen mit Wasser füllten, erkannten sie zu spät, dass sie tatsächlich in Gottes Welt leben. Und dass dieser Schöpfergott wirklich ein Interesse daran hatte, wie sie ihr Leben führt. Petrus führt das an, um uns zuzurufen: Begeht nicht den gleichen Fehler. Die Spötter und falschen Lehrer seiner Zeit lehnten diese Wahrheit alle ab. Aber Petrus will, dass wir uns ganz bewusst daran erinnern. Gott hat die Welt geschaffen. Gott hat auch die Sintflut geschickt. Und das ist der Beleg für uns, die Garantie, dass Christus wiederkommen wird, um alle Menschen zu richten. Die ganze Welt steht sozusagen auf der Abrissliste Gottes. Denn die ganze Schöpfung, das ganze Universum, der Kosmos ist fürs Böse befleckt, ist zerrissen, ist kaputt gegangen. Es muss neu gemacht werden. Diejenigen, die bestreiten, dass Gott Anspruch auf ihren Gehorsam hat, werden am jüngsten Tag erleben, wie ihr Leben zerstört wird. So sicher wie Gott einst die Welt geschaffen und schon einmal durch die Sintflut gerichtet hat, wird er kommen durch seinen Sohn, um jeden Menschen zur Verantwortung zu ziehen. Und deswegen ist es wichtig, liebe Brüder und Schwestern, dass wir uns immer wieder auf unsere Sünde und auf unsere Schuld hinweisen lassen. Denn es sind keine Kleinigkeiten, keine Bagatellen, keine Kavaliersdelikte, sondern es ist ein Vergehen gegen den lebendigen, heiligen Gott. Etwas, das uns, wenn es nicht gesühnt und vergeben wird, das ewige Leben kosten kann. Und deswegen ist es wichtig, dass wir zu Menschen werden, die sich vor Gott verantwortlich fühlen. Aber auch zu Menschen, die Gottes Geduld nicht missbrauchen. Viele sagen, ich merke ja überhaupt nichts davon, dass Gott mich zur Verantwortung ziehen will. Er hat zwar das Gericht für irgendwann angekündigt, aber es ist ja schon so viel Zeit vergangen. Schaut euch doch an, Petrus hat diesen Brief vor beinahe 2000 Jahren geschrieben. Doch Petrus sagt, das ist falsch gerechnet. Er sagt, überlegt, eins habe ich nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Gott lebt nicht so wie wir. Gott ist nicht an die Zeit gebunden, in die er uns geschaffen hat. Er ist der Ewige. Wir leben aus der Vergangenheit in der Gegenwart und gehen in die Zukunft. Deshalb können wir Gott auch gar nicht verstehen. Für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Und ein Tag ist so lang wie 1000 Jahre. Für uns sind seit dem Versprechen, dass Jesus bald wiederkommen wird, um diese Welt zu richten, 2 Jahrtausende vergangen, die für Gott aber nicht mehr als 2 Tage sind. Als Petrus diesen Brief geschrieben hat, und das war ja wirklich erst einige Jahre, nachdem Jesus das gesagt hat, ungefähr im Jahr 60, wird vermutet, dass dieser Brief entstanden ist, die sagten, der Jesus wird niemals wiederkommen, wir warten schon seit Jahrzehnten und es hat sich nichts getan. Wie viel verhärteter und gleichgültiger sind die Menschen heute geworden? Nach weiteren 2000 Jahren der Gemütlichkeit, in denen sie sich der Einstellung anvertraut haben, das wird schon nichts passieren. Und das färbt ab auf uns Christen. Es ist deswegen erforderlich, dass wir verstehen, warum diese Zeit schon so lange gedauert hat und vielleicht noch länger dauern wird. Dass Jesus bis heute nicht zurückgekommen ist, liegt nicht daran, dass er ein bisschen vergesslich geworden ist im Laufe der Zeit oder dass wir ihm gleichgültig geworden sind oder dass er gar nicht die Macht hat, uns zu richten. Auch nicht, dass er nur mal eben eingeschlafen ist oder in Urlaub gefahren. Nein, es gibt einen ganz anderen Grund. Gott hat Geduld mit uns. Gott will Menschen wie dir und mir, er will recht vielen Menschen die Möglichkeit geben, umzukehren zu ihm, damit sie ewig leben. Gott will nicht, dass auch nur ein einziger Mensch verloren geht. Schauen wir noch einmal zurück auf die Zeit der Sintflut. Da ist Noah fleißig dabei, die Arche zu bauen und er predigt Umkehr, sagt, bald wird Gott ein großes Gericht schicken, in dem alle Menschen umkommen. Und wisst ihr was? Es hat noch 120 Jahre gedauert, bis Gott dann das Gericht geschickt hat. So lange hat Gott mit der damals gefallenen, durch und durch verdorbenen Menschheit noch Geduld gehabt, weil er gehofft hat, dass vielleicht doch noch ein paar mehr zur Umkehr finden und mit Noah in der Arche gerettet werden können. Sie sollten durch Noahs Predigt erkennen, dass sie gesündigt hatten und von ihrem verkehrten Weg umkehren. Als Petrus diesen Brief schrieb, gab es noch viele Menschen im Kleinasien, das ist die heutige Türkei, die Gott zum Glauben rufen wollte. Der einzige Grund, weshalb unsere Welt so lange Bestand hat, ist, dass wir Gottes Wort lesen können. Dass es immer noch Menschen gibt, die Gott in seiner Kirche sammeln will, um sie zu retten. Was hat das für uns für Folgen? Nun, wir wollen nicht nachlässig werden und gleichgültig gegenüber Gottes Geduld. Nach dem Motto, ja, ist er bisher nicht gekommen, dann wird es auch so schnell nicht passieren. Durch unsere Sünden zeigen wir, dass wir seine Geduld, seine Gnade in Jesus Christus nicht wirklich ernst nehmen. Außerdem will seine Geduld in uns die Lust wecken und die Freudigkeit, nun recht vielen anderen Menschen von Jesus zu erzählen, damit sie zur selben rettenden Erkenntnis kommen, zu der wir gekommen sind. Und damit die Zahl der Erwählten Gottes recht bald voll wird, dass unser Heiland wiederkommt und die Erlösung dieser Welt vollendet werden kann. Wenn wir diese Geduld Gottes in Christus aus seinem Wort erkennen, dann werden wir zu Menschen, die Geduld nicht missbrauchen. Und dann sind wir auch Menschen, die in Vorfreude leben, in der Vorfreude auf die neue Welt Gottes. Unsere Welt ist bei allen Problemen und Schwierigkeiten ein wunderschöner Ort. So schön und prächtig wie die Städte Sodom und Gomorra. Trotzdem ist es eine Welt, die dem Untergang geweiht ist. Zu einem Zeitpunkt, den nur Gott kennt, wird er plötzlich und unerwartet, aber auch zerstörerisch in den Lauf seiner Schöpfung eingreifen. Die Himmel werden zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen. Das ganze wunderbar geordnete Gefüge unserer Welt wird zerstört werden. Alles, was uns jetzt so beständig und unvergänglich erscheint, gerade Himmel und Erde, das wird eingerissen werden, das wird im Feuer untergehen. Die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Gott wird sichtbar und unmissverständlich deutlich machen, was er von uns Menschen und unseren Werken hält. In der Zerstörung werden die Menschen sehen, wie wunderbar die Schöpfung geordnet wird. Und das gilt auch für unsere Taten. Gott will auch über unsere Taten zu Gericht sitzen. Kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, heißt es im Hebräerbrief, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Ja, so wunderbar sind Gottes Augen, dass er die Taten von Milliarden von Menschen gleichzeitig sehen kann. Sein Gedächtnis ist ausreichend, dass er sich alles merken kann. Nichts geht ihm verloren. Und so redet Petrus von dem großen Tag des Herrn. Gott greift in den Lauf der Ereignisse ein, um alles zu ändern. Und er kommt selbst für uns Christen, die wir wissen, dass er kommt, unerwartet und überraschend wie ein Dieb mitten in der Nacht. Es scheint ja oft so, als wüssten Diebe ganz genau, wann die beste Zeit ist, um einen Einbruch zu begehen. Und für die Betroffenen kommt es immer überraschend und völlig unerwartet. Petrus erinnert sich an das, was Jesus in der Karwoche gesagt hat. Wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Ja, der Tag wird also auch für uns Christen überraschend kommen, aber wir werden nicht entsetzt und schockiert sein. Es ist so, wie wenn der innig geliebte Vater nach langer Geschäftsreise überraschend nach Hause kommt. Er platzt durch die Tür herein, die Arme hat er weit geöffnet, um die Kinder zu begrüßen, und die Taschen sind voller Überraschungen und Geschenke. Da sind die Kinder zwar überrascht, aber ihre Herzen sind voller Freude und nicht voller Furcht und Entsetzen. Vater, endlich bist du wieder zu Hause. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Diese alte Welt wird im Feuer enden. Und das klingt schlimm, oder? Aber wir brauchen keine Angst zu haben. Denn wir werden in den Armen der Engel sicher sein, wenn der Richter wiederkommt. Und wir wissen auch, das Feuer ist nicht das Ende. Es ist nicht dazu gedacht, diese Welt zu verbrennen und endgültig zu vernichten, sondern es ist dazu gedacht, diese Welt zu reinigen. Gott will uns nichts nehmen, sondern etwas Neues schenken. Die alte Welt wird verwandelt. Aus der Asche wird er einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Eine alte, neue Welt, eine neue, alte Welt, die uns auf der einen Seite ganz vertraut erscheint und auf der anderen Seite ganz neu und unbekannt ist. Himmel und Erde vereint. Das, was wir jetzt im Glauben sehen und im Glauben ergreifen, das werden wir dann mit unseren Augen sehen und mit unseren Händen anfassen können. Gott immer vor Augen haben. Nicht mehr nur im Glauben, sondern mit unseren leiblichen Augen. Arm in Arm sozusagen mit dem Herrn Jesus durch die Schöpfung streifen. Keine Sünde mehr, kein Verbrechen, keine Gewalt, keine Einsamkeit, keine Trauer, keine Schmerzen und keine Tränen mehr, keine Grausamkeiten und keinen Tod. Jesaja beschreibt das im 65. Kapitel seines Buches. Er schreibt unter anderem: Ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören, die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Das, was Gott uns gibt, ist mehr als das alte Paradies vom Anfang der Schöpfung. In der neuen Welt brauchen wir uns dann nicht mehr zu fürchten, dass der Teufel noch einmal kommen könnte, um uns zu versuchen. Und das ist die neue Welt Gottes, wo wir dauernde, ungetrübte Gemeinschaft mit Gott haben werden, auf die wir warten. Danach sehnen wir uns mit jeder Faser unseres Herzens. So werden wir zu Menschen, die in Vorfreude leben, in der Vorfreude auf die neue Welt. Welche Art von Menschen wollen wir nun angesichts dieser Art von Gericht Gottes sein? Das ist das Letzte, was Petrus uns mit auf den Weg gibt. Menschen, die ihr Leben genau danach einrichten. Wir sind frei vom Entsetzen der ungläubigen Welt über das kommende Gericht, weil Christus uns doch mit seinem Blut reingewaschen hat von unserer Sünde, weil wir das neue Leben schon in uns tragen. Der Zorn Gottes wird an uns vorübergehen. Wir sind sicher im Arm und Schoß unseres guten Hirten Jesus Christus. Und das hat nun ganz wunderbare Auswirkungen auf unseren Alltag. Petrus ist ganz offen. Er sagt, wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Werken, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet. Er ruft es uns zu. Wer sind wir? Wir sind Menschen mit allen ihren Fehlern und Schwächen. Wir sind aber auch Kinder Gottes. Das heißt, wir sind gewaschen im Blut unseres Heilandes. Wir sind geheiligt und rein gemacht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, der Heilige Geist selbst hat in uns Wohnung genommen. Wir können also das fromme und heilige Leben führen, das Gott uns geschenkt hat. Wir sollen vor Gott unbefleckt und untadelig erscheinen. Den Frieden, den Gott durch und in Jesus Christus für uns geschaffen hat, den sollen wir nicht durch ein falsches und sündiges Leben wieder zerstören. Der Gedanke an das kommende Gericht soll uns nicht lähmen. Er soll uns auch nicht gleichgültig machen. Wir sollen vielmehr Gottes Gaben nicht verschwenden. Er soll uns dabei helfen, auf der Hut zu sein, wachsam zu bleiben, zu wissen, was auf dem Spiel steht. Es hat ihn so viel gekostet, uns seine Kinder zu erlösen, dass wir nun leben wollen, wie es Gott gefällt. Und dass wir das große Geschenk, das Gott uns gegeben hat, auch an andere weiterreichen können. Wir wissen doch ganz genau, das ist ein unschätzbar großer Vorteil, was am Ende dieser Welt und am Ende dieses Lebens auf uns zukommt. Und so leben wir nun zur Ehre Gottes, der diesen wunderbaren Ausgang für uns erwirkt hat. Wir leben im Gehorsam gegenüber seinem Wort. Die christliche Gemeinschaft, die wir dann vollkommen haben werden in der neuen Welt, wo ich wirklich fähig und willens bin, mein Gegenüber von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all meinen Kräften zu lieben. Und das ist ja in einer christlichen Gemeinde manchmal gar nicht so einfach, wo jeder seine Ecken und Kanten hat, wo es auch ganz eigenwillige Persönlichkeiten gibt. Da kommt man manchmal gar nicht so gut miteinander aus. Stellt euch vor, was für ein wunderbarer Gedanke das ist. In der Ewigkeit, da wird mir das ganz leicht fallen, da wird das ganz selbstverständlich sein. Und hier fangen wir damit an. Hier können wir anfangen, dieses Leben zu üben, wahre christliche Gemeinschaft. Das Leben, das auch dazu gedacht ist, Gott zu loben, Gott gut ausschauen zu lassen, da wo er uns hingestellt hat, als Pastor, als Vater, als Mutter, als Kinder, Enkel oder Großeltern, als Onkel oder Tanten, als Paten, als Arbeiter, Arbeitgeber oder Angestellte. Mancher Christ sieht die christliche Kirche oder seine Gemeinde als einen Ort, wo er sich verstecken kann, bis der Herr Jesus endlich wiederkommt. Christliche Gemeinde, das ist für manchen so eine Art Wagenburg, wo man sich vor einer zunehmend kälter und grimmiger werdenden Umwelt abschotten kann. So wie die Jünger nach Ostern. Hinter verrammelten Türen und Fenstern, da drängten sie sich zusammen und hofften, dass möglichst keiner hereinkommt. Doch eigentlich ist die Kirche eine Oase. Ein grüner Ort, an dem es frischer Wasser gibt, mitten in einer trockenen, heißen Wüste. Es ist ein Ort wie ein Krankenhaus. Das verschließt ja auch die Türen nicht, sondern es öffnet sie weit, damit die kranken Menschen kommen können, um geheilt zu werden, um Linderung für ihre Schmerzen zu finden, um wieder gesund zu werden. Das Gebet der christlichen Kirche gerade in dieser letzten Zeit lautet: Ja, komm, Herr Jesus. Und es ist ein Gebet, von dem wir ganz gewiss sein dürfen, dass er es erhören will. Bis es aber soweit ist, gibt es noch viel zu tun. Und um unsere Dankbarkeit und Liebe ihm gegenüber und gegenüber unserer Umwelt unter Beweis zu stellen. Amen. Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast. Wir bitten dich, hilf, dass wir uns auch als deine Kinder erweisen, dass wir uns dir verantwortlich fühlen, deine Geduld nicht missbrauchen und uns immer auf das Leben in deiner neuen Welt freuen. Herr, wir bitten dich, Schenke uns jeden Tag die Kraft, ein Leben nach deinem Willen zu führen. Und da, wo wir scheitern, wo wir stolpern und fallen, richte uns auf, tröste uns, vergib uns und stärke uns. Führe uns sicher in unsere ewige Heimat. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an Christus Jesus. Amen.